Ja, jetzt, wie du da so in einen Reihen drin gesessen bin, habe ich gedacht, ja, ich komme eigentlich so, glaube ich, Jahrestag so gut 15 Jahre daher. Und ich habe mir gedacht, die Zeit vergeht eigentlich. Ja, ich fühle mich zwar nicht so, aber weil ich schon gefragt bin, wie es uns geht, uns geht's gut. Ich soll euch einen schönen Gruß von der Simone ausrichten. Ja, der Alltag hat uns natürlich voll im Griff. Der Janik, also unser Kleinster, der hat ein Turnierspiel heute und das ist leider heute mal am Sonntag gefallen und naja, einer muss den Kopf hinhalten, also ist meine Frau mit ihm unterwegs und ist deswegen jetzt da. Ja, die Zeit vergeht. Also der Manuel, unser Ältester, der wird schon langsam, ich weiß nicht, so ein Mann, zumindest körperlich, ja, also der ist schon so groß. Und ja, die Clara, die ist jetzt 12, die wird schon langsam zur Frau. Mit allem, was dazugehört. Ja, der Janik, der Kleinste, ja, das ist nur der Janik, also da sieht man es noch nicht so schnell, gell? Aber nein, uns geht's gut, wie gesagt, und mich freut es natürlich, dass ich wieder da sein darf. Ja, ich habe euch was mitgebracht, ich habe die Predigt, die ich heute da halten möchte, eigentlich bei uns in der Gemeinde schon mal gehalten. Ist ein Auszug aus dem Epheserbrief und ich möchte euch das einmal vorlesen. Epheser Kapitel 4. Die Verse 17 bis 32. Und da kann man lesen: Das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihren verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört. Ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Deshalb legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Die Predigt war eigentlich aufgeteilt auf zwei Blöcke. In der ersten Predigt habe ich ein bisschen versucht hervorzuheben, warum soll sich ein Mensch überhaupt auf Gott einlassen? Weshalb sollte ein Mensch das tun? Weshalb sollte man sich auf Regeln einlassen? Vor allem ist ja die Frage dann doch irgendwie im Hinterkopf zumindest, naja, was bringt es mir? Welchen Vorteil habe ich davon? Also wenn man heute eine Entscheidung trifft als Mensch, ist ja die Frage immer, ja, was bringt es mir überhaupt? Was habe ich für einen Vorteil daraus? Für viele Menschen in der, sagen wir mal, heutigen aufgeklärten Zeit genügt es halt einfach nicht mehr, dass man sagt, Jesus liebt dich. Ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn man Fernseher einschaltet und wann irgendwie so Christen verrissen wird, dann ist es genau das. Ja. Jesus liebt dich und das war's dann. Es bringt nichts, wenn wir den Menschen vor Augen malen, dass sie falsch leben. Möglicherweise sogar moralisch unkorrekt. Als Christ lebt man in einem Spannungsumfeld und dieses Spannungsumfeld, das existiert seit den letzten 200 Jahren. Der Glaube und der Glaube an Gott ist zunehmend zu etwas geworden, was jeder für sich persönlich erlebt. Und so absolute Wahrheiten Und das tun ja wir. Wir predigen ja die absolute Wahrheit. Wir sagen, es gibt nur eine Wahrheit. Und da gibt es kein Links und kein Rechts. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen das, wofür wir stehen. Das war vor 200 Jahren noch ganz gang und gäbe. Da hat der Großteil der Gesellschaft mit dem umgehen können, dass es eine Wahrheit gibt und an die hat man sich zu richten und die ist allgemeingültig. Das gibt es heute in den Köpfen der Menschen nicht mehr. Nicht, weil sich die Wahrheit verändert hätte, dessen sind wir uns, glaube ich, einig, Wahrheit bleibt immer unanfechtbar und bleibt immer wahr. In jeder Zeit, in jeder Kultur. Wahrheit bleibt Wahrheit, egal wo man ist. Das Problem ist, dass sich das Denken von uns Menschen geändert hat. Und das ist meines Erachtens, so erlebe ich zumindest, die Herausforderung für mich persönlich als Christ, aber gerade auch die Herausforderung für uns als Gemeinde. Wenn wir Menschen, ich habe das auch schon des Öfteren gemacht, einfach mit dem konfrontieren, dass das, was sie tun, falsch ist, dann wird das als persönliche Kritik aufgefasst. Genau deswegen, weil sie es an und für sich nicht mehr gewohnt sind, sich an etwas Absolutem zu messen. Das tut man heute nicht mehr. Es ist alles relativ, es ist alles irgendwie persönlicher Farbe. Und so kannst du deine Wahrheit haben und ich kann meine Wahrheit haben. Und das kann schon gar nicht sein, dass mir jemand sagen darf, dass in meinem Leben irgendetwas falsch ist und dass ich möglicherweise am Ziel vorbei lebe. Ich weiß nicht, wer von euch bei den Schulungstagen der AG Göhr mit Dr. Beck, ich war leider nicht dort, aber ich habe mir die Vorträge angehört auf CD, da ist es eigentlich im Grunde genommen auch um diese Wahrheit gegangen. Und die Frage, wie wir als Christen, als Gemeinde eine Relevanz haben für unsere Kultur. Also spielen wir überhaupt noch eine Rolle? Oder sind wir bedeutungslos? Also wie kann es sein, dass wir als Gemeinde, als Christ in unserer Zeit, an unserem Platz, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft eine Relevanz haben? Und er hat gesagt, dass eben die Wahrheit etwas ist, was jeder Mensch für sich persönlich definiert. Wahr ist, was ich erleben kann. Wahr ist das, was mir gut tut, wo ich sage, okay, das taugt mir. Das ist Wahrheit. Das Messinstrument für Wahrheit ist unser persönliches Empfinden geworden. Eine absolute Wahrheit, die beansprucht, über allen zu stehen und die das auch sagt. Jesus sagt ja, ich bin die einzige Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit. Das wird als störend empfunden. Du kannst mit Leuten diskutieren um die Bibel, um die Schöpfung, um die Evolution, um alles Mögliche. Und das wird super funktionieren. Komm auf das Thema Wahrheit zu sprechen. Sag, dass es nur einen Weg gibt. Da wirst du anstoßen. Dann auf einmal ärgern sie die Leute. Du kannst über alles mit ihnen diskutieren, Standpunktsdiskussionen führen. Das ist alles super. Komm auf die Wahrheit zum Sprechen. Vor allem wird sie als störend empfunden, wenn sie möglicherweise so klingt, wie wir es eben gerade gelesen haben. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Aus der inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. Der Text stimmt. Das Problem ist, so empfinde ich zumindest, dass wir als Gemeinde, als Christen manchmal so noch ein bisschen im 19. Jahrhundert leben. Weil wir auch in der Art und Weise, wie wir mit Menschen begegnen, noch im 19. Jahrhundert leben. Also man kann mit den Menschen nicht mehr so reden, wie man es vor 100 Jahren gemacht hat. Da muss ja bei uns was ändern. Nicht was den Inhalt betrifft, sondern in der Art und Weise, wie wir einander begegnen. Und das Problem ist, dass wir den Menschen das oft genauso gut sagen, wie wir es, oder genauso in der Form sagen, wie wir es in der Bibel lesen. Eben jetzt gerade diese zwei Verse. Oder, andere Seite, wir versuchen krampfhaft, den Menschen die Wahrheit schmackhaft zu machen, indem wir sie verbiegen, indem wir halt anders argumentieren oder indem wir sie relativieren. Das ist heutzutage sehr, sehr modern geworden. Manchmal, indem wir einfach gewisse Teile der Bibel weglassen oder gewisse Aussage weglassen, weil wir ganz genau wissen, wenn ich das jetzt sage, dann ist der Ofen aus. Jedoch, Gottes Wahrheit bleibt immer wahr. Sie muss, darf nicht verbogen werden, egal in welchem Jahrhundert, egal in welcher Kultur und schon gar nicht in unserem Leben. Von dem müssen wir Abstand nehmen. Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gegeben hat. Ich habe mir über diese Aussage wirklich Gedanken gemacht. Was bedeutet das? Gott hat die Ewigkeit in das Menschenherz gegeben. Das würde für mich bedeuten, ich hätte einen Anhaltspunkt, von dem ich ausgehen kann. Ein blödes Beispiel. Selbst wenn ich noch so Atheist bin, und die Atheisten sagen ja, ich will mit dem ganzen Glaubenszeug nichts zu tun haben, ich Nimm Abstand vor alledem. Selbst da ist der Wunsch da, ein wahres Leben zu finden. Der Grund ist eigentlich der, dass der Mensch eigentlich danach strebt, wahres Leben zu finden, satt zu sein, dass es mir gut geht, Neues zu entdecken, auszuprobieren. Das macht jeder Mensch. Und das ist für mich so der Kern einfach, dass der Mensch eigentlich genau das sucht, egal welche Glaubensausrichtung du hast, der glaubt, dass es wirklich im Menschen drinnen steckt. Und das ist ja der Grund, warum der Mensch genau nach dem strebt, eben satt zu sein. Und vieles bei dem, was der Mensch natürlich dann tut, entspricht nicht dem, wo Gott uns eigentlich dazu geschaffen hat. Und diese Stelle im Epheserbrief redet natürlich zu allen Menschen. Kann man durchaus so sagen, aber zuallererst redet sie zu uns, zu der Gemeinde. Zu denen, die schon sagen, dass sie ja gläubig sind. Dass sie sagen, hey, ich habe Gott lieb. Wir haben ja den Auftrag, dass durch unser Leben, durch unser Tun, durch unser Handeln, dass wir den Menschen zeigen, dass es tatsächlich eine allgemeingültige Wahrheit gibt und dass diese Wahrheit nichts Schlechtes ist, sondern im Gegenteil, wirklich was Gutes ist und eigentlich das ist, wozu wir geschaffen sind. Wir sollen das nicht mechanisch machen, nicht antrainiert, sondern aus unserem eigenen Herzen. Was meine ich damit? Wie ich groß geworden bin, war es ganz populär als Christ, stehst du auf der Straße und predigst. Das war also meine Jugendzeit. Und ich habe das natürlich ausprobiert. Und ich habe es saumäßig unwohl gefühlt. Ich bin auf der Straße gestanden in Linz, in der Landstraße und habe dann gepredigt und die Leute sind an mir vorübergegangen. Ich bin echt so vorgekommen wie ein Film. Also das war irgendwie, bin da komplett neben mir gestanden. Und irgendwann bin ich draufgekommen, Thomas, das bist nicht du. Ja. Das mag gut sein für den einen oder anderen, aber das bist nicht du. Ich habe komplett eine andere Sprache, wie ich Leute mit Evangelium erreiche. Also ich habe für mich entdeckt, okay, ich gehe gerne mit Arbeitskollegen auf ein Bier oder ich mache etwas anderes, verbringe Zeit mit den Leuten und ich knüpfe da ganz bewusst bei Gesprächen an. Und ich mache das in meinem Alltag drinnen. Die Leute sollen mich kennen, so wie ich wirklich bin. Ich will da gar nicht irgendeine Maske aufsetzen. Und da komme ich sehr, sehr oft ins Gespräch. Ich möchte das gar nicht relativieren. Es gibt Leute, die können das. Die stehen auf der Straße und der macht das mit einer Überzeugung und denen taugt das und die sind sie, die haben die Begabung. Das mache ich auch noch für sich, wenn ich sage, wir sollen den Menschen echt begegnen. Du musst dich nicht verbiegen. Man hat manchmal so irgend so ein Bild, ja, genauso wie der XY möchte das auch machen können. Der kann so frei und locker und einfach lässig von der Leber, von seinem Glauben reden. Ich tue mir da so schwer. Ich kann das nicht. Und da versucht man irgendwie, dass man das nachmacht und man wird nicht ganz glücklich damit. Persönlich glaube ich wirklich, dass Gott uns so geschaffen hat, wie wir sind. Mit Fähigkeiten, mit Begabungen. Und ich glaube vor allem, dass Gott uns nicht überfordern will. Ja? Und Gott will nicht Christen aus der Retorte raus. Und das meine ich auch noch für sich, wenn ich sage, wenn wir über unseren Glauben reden, dann soll das nicht mechanisch sein, nicht antrainiert. Es soll einfach ein Zeugnis von dem sein, wo Gott uns begegnet ist, wo wir von seiner Wahrheit durchdrungen sind, wo seine Wahrheit ein fixer Bestandteil in unserem Leben geworden ist. Und das ist natürlich ein lebenslanger Prozess, ein regelmäßig bewusstes Aussetzen der Wahrheit. Wenn man da vorne steht und predigt, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ankommt, dann habe ich manchmal so den Eindruck, dass die Leute, die dann die Predigt hören, annehmen, ja, der Predigt ist, der hat das sicher voll im Griff. Ich meine es tatsächlich so, wie ich sage, das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist ein lebenslanger Kampf. Du bist nie perfekt in dem. Du machst Fehler, du fängst von Neuem an. Aber eines, was ich sagen möchte, wir müssen dranbleiben. Egal, wo du bist und was du nicht angefangen hast, dann fang an, aber bleib dran. Römer 8, Vers 29. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinen Sohn ähnlich zu werden. Damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. An der Stelle spricht der Apostel Paulus davon, dass wir, dass du, dass ich von Gott auserwählt sind. Ich kenne jetzt die Kriterien, sofern es solche überhaupt gibt, gar nicht, wonach Gott einen Menschen auswählt. Menschliche Kriterien wären wohl Bildung oder Aussehen, Macht, Redegewandtheit und was weiß ich noch alles. Gott, so lehrt es die Bibel, liebt uns um unser Selbst willen. Seine Liebe kann man sich nicht verdienen. Nicht wir wählen Gott aus, weil uns die Lehre am besten erscheint, sondern Gott wählt uns aus. Und wenn das so ist, sagt die Bibel, dann keimt in uns der natürliche Wunsch, ihm ähnlicher zu werden, nämlich Jesus. Ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die ich auf Knopfdruck machen kann. Und ich weiß auch nicht, wie es da euch geht. Das Lied, was wir gesungen haben, das Höchste meines Lebens ist, es ist auch so gebetet worden, ich kämpfe manchmal mit solchen Liedern, weil es schlicht und ergreifend für mich eine Lüge sind manchmal. Ja. Es ist nicht immer das Höchste meines Lebens, Gott zu dienen und ihn zu lieben und was weiß ich. Es gibt so viele Dinge, die mir oft höher scheinen. Ja. Das ist da, wo ich hin will. Aber es gibt Punkte in meinem Leben, da stimmt es absolut nicht. Und mit manchen Liedern hadere ich deswegen. Und ich kann es nicht singen. Es ist eine Form von Gebet. Nicht, weil ich es nicht möchte. Ich möchte es wirklich. Aber weil ich einfach merke, es gibt Situationen, da ist das absolut nicht der Fall. Gott möchte, dass es so wird. Und ich glaube, wenn ein Mensch Jesus Christus gern hat, dann ist der Prozess angestoßen. Das sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihren verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ich bin mir nicht sicher, ob das für jeden erstrebenswert ist. Denn wenn man in der Bibel liest, dann weiß man doch, dass Jesus eigentlich für das, was er gesagt hat und gelehrt hat, am Kreuz gestorben ist. Und irgendwie hat man dann, so bin auch ich aufgewachsen, das schwingt irgendwie so mit. Ja. Als guter Christ endest du irgendwie als Märtyrer. Zumindest, sage ich mal, wirst du für den Glauben verhöhnt und verlacht. Und das ist vielleicht für den manchen so ein bisschen Angst im Hinterkopf ist. Ja. Aber diese Ähnlichkeit meint das nicht zwangsläufig. Dass unser Weg derselbe sein muss. Also dass wir zwangsläufig für unseren Glauben sterben müssen. Wir wissen, es passiert in der heutigen Zeit. Aber das muss so nicht sein. In erster Linie meint diese Bibelstelle unsere Lebensinhalte. Das Leben von Jesus war ein Leben in der Wahrheit. Das war der Wahrheit total gewidmet, das war von der Wahrheit total durchdrungen. Sein Denken, sein Tun. Wenn er mit den Menschen gesprochen hat, wenn er ihnen geholfen hat, all das ist in der Wahrheit geschehen. Sein Denken ist unverdorben und rein. Seine Liebe zu uns Menschen unvoreingenommen und ehrlich. Irgendwie bringt dieser Jesus zusammen, nicht schlecht von mir zu denken oder von dir, obwohl er ganz genau weiß, was da alles passiert ist und was da alles da ist. Und wenn wir es ihm nachtun, ihm, so sagt die Bibel, wenn wir unser Leben von Gottes Wort durchdringen lassen, formen lassen, dann ist er unser Bruder. Und dann ist er der Erste unter vielen Brüdern. Jesus hat es vorgemacht. Das heißt diese Stelle. Jesus ist der Erste unter vielen Brüdern. Er hat uns gezeigt, wie es geht. Und das, was uns eint, ist eben die Wahrheit, dass wir in ihr leben, dass wir sie atmen, dass wir sie mit allen Sinnen aufnehmen und wir sind und wir werden durch eine Vielzahl von Predigten, Gesprächen und Austausch regelmäßig darin unterwiesen. Heute zum Beispiel, eure Treffen, die ihr habt unter der Woche, zu Hause vielleicht mit eurem Partner, überall da, wo man über Gottes Wort redet, diskutiert. Und da sagt es der Apostel, ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid doch über ihn unterrichtet worden. Und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Der Apostel Paulus fordert die Gläubigen auf, 3 Schritte zu tun, aus ihrem alten Leben heraus, in das Neue hinein. Und ich möchte es ganz kurz zusammenfassen. Erstens sagt er, lebt eure frühere Lebensweise von euch ab. Da wir ja alle Menschen sind, so sagt die Bibel, sind wir deswegen jeden Tag eigentlich der Sünde ausgesetzt. Sünde bedeutet, ich tue das, was Gott nicht will. Und das ist ein bewusstes Abkehren, dieses bewusste Abkehren von diesem alten Leben hin zum neuen muss immer wieder in Angriff genommen werden. Ja? Das ist, wenn die Bibel von Sünde redet. Da wird es Rückschläge geben. Dein ganzes Leben lang. Du wirst dann nie perfekt drin sein. Aber, sagt die Bibel, wir müssen dranbleiben. Wir müssen es immer wieder frisch in Angriff nehmen. Und das schaffen wir deswegen, weil wir nicht mehr, und weil wir das wissen dürfen, wir werden ja an dem nicht mehr gemessen, ob wir es geschafft haben. Du wirst nicht mehr an dem gemessen, wann irgendetwas in deinem Leben vorgefallen ist und du weißt, das ist Sünde. Und dann hast du es wieder gemacht. Dass Gott zu dir sagt, hey, jetzt habe ich es dir schon 3-mal gesagt. Jetzt ist genug. Du wirst an dem nicht mehr gemessen. Die Bibel sagt, alles, was du getan hast, alles, was du noch tun wirst, ist in Jesus vergeben. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, genau deswegen ist ja Jesus gestorben, damit du frei bist, um zu dienen. Frei hast, du musst das Gesetz nicht mehr erfüllen. Aus dem, ich muss die Gebote erfüllen, Altes Testament, kommen wir ins Neue Testament, wird ein, ich will die Gebote erfüllen. Nur so können wir Gott unsere Liebe zeigen. Wir können Gott nicht drücken, wir können Gott nicht sehen. Alles, was wir bei einem Menschen ja tun können, da fällt es uns ja leicht, das in irgendeiner Form mit Liebe in Verbindung zu bringen. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich in dem, was wir tun, was er von uns verlangt.